machst du nichts.
Ja, so läuft das manchmal, ne?
Ja, aber wenn ich krank bin, dann habe ich, glaube ich, erstmal für die nächsten 2 Jahre Ruhe.
Ja, wenn das so funktionieren würde mit so einem Krankheitsaccount, aber dann müsste ich ja in den nächsten 10 Jahren jeden Tag gefühlt außer Gefecht sein.
Das stimmt.
Aber ich hoffe mal, das funktioniert nicht so.
Ich fand's krass, als du bei der GmbF die Snack & Jacks nicht angenommen hast, weil du zu vielen Leuten die Hand geschüttet hast.
Ja, ist Standard, Bruder. Ich bin da übertrieben pingelig, was sowas angeht.
Ja, auf jeden Fall. Nee, habe ich mir gedacht, hätte ich auch besser mal gemacht, nachdem ich dann krank geworden bin.
Krass, ne? Du bist echt danach krank geworden. Es ist eine sehr, sehr große Korrelation zwischen deinem Snack & Jacks Konsum und deiner Krankheit, würde ich sagen. Ne?
Zu viele Hände geschüttet und dann die Reiswaffen angefasst, ja, die dann letztendlich in meinem Mund gelandet sind.
Ja, einfach vom Wettkampf-Bodybuilder an die Hände geschüttelt. Ja, so Immunfunction am Start.
Stimmt. Ja, war nicht so schlau. Okay, wollen wir loslegen?
Ja, born ready, Mann.
Perfekt. Peace, Leute, was geht ab? Willkommen zur 4. Folge des Hypertrophy Cast. Mein Name ist Luis Frielingsdorf und wir haben heute einen richtig coolen Gast am Start. Sefer Bahadori, aka Brozep. Er ist Natural Bodybuilder und die meisten von euch kennen ihn vermutlich von YouTube und Instagram, Natural Bodybuilding Pro. Und 2014 konnte sich Sepp bei der GmbF den Gesamtsieg sichern, damals noch als Junior. Und ich glaube, damit warst du ja auch der jüngste Junior, der das bisher geschafft hat. Und 2016 hast du dann dein Pro-Debüt bei den DFAC Worlds gegeben. Da hat es nicht für eine Top-6-Platzierung gereicht, aber 2 Jahre später hast du dann erneut attackiert und hast es dann ja auf den 3. Platz geschafft. In der gleichen Wettkampfsaison noch den 1. Platz bei der GmbF Pro Division gemacht. Und ja, mega cool, dass du hier bist und ich freue mich auf die Unterhaltung.
Danke, Luis. Und sehr gut alles zusammengefasst. Ich freue mich riesig auf den Podcast mit dir.
Stark. Du warst ja jetzt am Samstag auch bei der GmbF als Zuschauer dieses Mal. Und wie war das für dich? Hast du was hast du für Eindrücke mitgenommen und hat dich vielleicht auch ein bestimmter Athlet irgendwie krass überrascht?
Ich fand's mega geil. Also ich brauche nur die Farbe riechen und bekomme extrem viel Motivation für die nächste Prep. Ich meinte, glaube ich, mal zu dir oder zu irgendeinem, das schlägt schon ins Negative über, weil eine produktive Offseason ist meistens mit einer harten Diät nicht so gut zu vereinbaren. Und ich habe teilweise so viel Motivation nach so einem Wettkampf, dass ich am liebsten direkt preppen würde, was natürlich nicht produktiv wäre. Aber ansonsten hatte ich auch als Zuschauer extrem viel Spaß. Für mich ist es immer auch so eine kleine Mini-Fibo. Viele Leute, viele Wettkämpfer oder Wettkampfathleten besser gesagt, kennen mich. Und dadurch entstehen mega viele richtig coole Gespräche. Und dementsprechend kann ich sagen, dass es unabhängig vom Wettkampf schon mega geil war, allein wegen den Leuten. Aber dann auch noch einen richtig guten Wettkampf zu erleben, war natürlich eine große Freude. Und an sich ein Athlet, der mich jetzt sehr stark überrascht hat. Ich meine, man checkt so vorher ab, wer jetzt startet. Mhm. Mit wem ich, gerechnet habe, war Pascal Haag. Dass der krass aussieht, das war mir schon irgendwie vorher klar. Ich meine, ich kenne Pascal schon übertrieben lange. Ich glaube jetzt, 4 Jahre oder so. Und auch persönlich. Und fand es richtig geil, ihn in Bestform, absoluter Bestform, sage ich mal, auf der Bühne zu sehen. Hat mich sehr gefreut. Aber ansonsten muss ich sagen, dass ich grundsätzlich jetzt von den Athleten, die ich kannte, jetzt nicht überrascht wurde. Wie gesagt, ich wusste ja ungefähr, wie die aussehen. Mhm. Und von den Athleten insgesamt, die ich jetzt natürlich nicht vorher kannte, hat mir der Newcomer sehr gut gefallen, der auch den Gesamtsieg geholt hat.
Philipp Sebald.
Genau. Der war richtig stark. Der Sieger im Mittelgewicht, beziehungsweise Junioren, Valentin, der war auch richtig stark. Genau. Die sind mir auf jeden Fall noch im Gedächtnis geblieben und eigentlich alle Athleten, die in den Top 5 waren, waren eigentlich richtig gut.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, genau die beiden, die du angesprochen hast, das waren auch so die, an die ich mich noch zurückerinnere. Also beide richtig krassen Look und ich finde es immer heftig, so aus welchen Löchern die immer gekrochen kommen. So teilweise diesen Philipp Sebert hatte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm und dann kommt er in der Newcomer-Klasse und holt dann am Ende auch den Gesamtsieg. Und ja, ey, diese Wettkämpfe sind, finde ich, auch einfach mega cool. Natural Bodybuilding ist irgendwie schon so eine kleine Community, ne? Man kennt sich da mittlerweile und das ist irgendwie immer so ein kleines Familientreffen, ne? Irgendwie ganz
voll.
Witzig.
Und es wird auch immer größer, ne? Also 300 dieses Jahr, 310. Und gerade durch ja, Wettkampfsaisons etwas bekannterer Leute wird der Sport dann natürlich auch jetzt viel populärer, würde ich sagen, gerade in den jüngeren Generationen. Jetzt ist zum Beispiel Paul gestartet, das Video haben extrem viele Leute gesehen. Johannes hat darüber berichtet, natürlich wegen Paul. Ich habe darüber berichtet, Julian hat darüber berichtet und ich glaube, in den nächsten Jahren wird da noch einiges kommen. Also ich würde jetzt nicht verwundert sein, wenn wir in den nächsten Jahren 400 Starter sehen und dann wird es halt schwierig, glaube ich, mit so einer einzelnen Weltmeisterschaft, wollte ich gerade sagen, mit einer einzelnen, einem einzelnen Wettkampf.
Ja. Ja, ich glaube, da muss das Ganze schon irgendwie über 2 Tage aufgeteilt werden, weil ja über 300 Starter, wie du schon gesagt hast, und die Halle war auch ziemlich voll, also echt eine super Stimmung. Ich glaube, über 1000 Zuschauer und Halle war wirklich zu jedem Zeitpunkt immer ziemlich gut gefüllt, also ja. Richtig cooles Event. Und was können wir von dir jetzt in den nächsten Jahren erwarten? Ich denke, das Ziel ist ja jetzt, deinen nächsten Profi-Wettkampf zu gewinnen. Für wann hast du deinen nächsten Wettkampf geplant? Wie sieht da
nächstes Jahr eigentlich. Aha. Aber ich mache es ein bisschen davon abhängig, wie gut alles läuft. Das Training kann ich sehr gut planen. Also ich würde sagen, das wird gut laufen. Ich hoffe es zumindest. Man kann nicht in die Zukunft sehen. Verletzungen und so können immer vorkommen. Aber ich sag mal, wenn das Training genauso weiterlaufen würde wie bisher, wäre diese Variable auf jeden Fall eine, die ich am meisten kontrollieren kann. Ich würde am liebsten auch in meinem eigenen Gym preppen. Das wäre richtig geil. Und sollte ich jetzt zum Beispiel erst nächstes Jahr das Gym bauen, weiß ich nicht, wann der nächste Start ist. Da ist ja, das kann sein, dass ich den Start danach, nach 2020, erst dann in 2023, 2024 oder so mache. Mhm. Und deswegen würde ich schon gerne, wenn es möglich ist, ja, in meinem eigenen Gym preppen. Und wenn ich jetzt wüsste, okay, ich würde das Gym erst 2021 fertigstellen können, dann würde ich wahrscheinlich 2021 preppen. Aber angenommen, ich würde es jetzt in den nächsten Monaten hinbekommen, dann, ja, solange ich verletzungsfrei bleibe, denke ich, dass nächstes Jahr dann wieder eine Wettkampfsaison wird. Alle 2 Jahre bis jetzt, seitdem ich jetzt das erste Mal gestartet bin.
Genau, 2014, 2016, 2018. Und dann vermutlich 2020, wenn das mit dem Gym klappt. Da hatte auch jemand nachgefragt, wie da aktuell so der Status quo ist. Also, wie ist da aktuell, ja, so die Lage?
Ich meine, im Prinzip ist alles geplant. Mhm. Alle Gespräche, die wichtig sind, sind geführt. Und jetzt bräuchte man eigentlich nur noch eine gute Lage, eine gute Halle, am liebsten linksrheinisch und, oder sagen wir mal so, nicht am liebsten, sondern es muss linksrheinisch sein, aus diversen Gründen, weil da will ich auch keine Kompromisse machen. Also ich will jetzt nicht irgendwie in Frechen, also nichts gegen Frechen, aber in Frechen jetzt ein Gym aufbauen, nur weil es jetzt eine, dort eine Lage gibt, die passen würde. Also ich will schon etwas bauen, worauf ich mich, sag ich mal, in den nächsten 20 Jahren jeden Tag freuen kann. Auf jeden Fall. Und da zählt die Lage natürlich auch mit rein. Und wenn ich jetzt ja wegen ein paar Monaten eine Fehlentscheidung, sag ich mal, treffen würde, das wäre nicht so sinnvoll. Mhm. Deswegen steht und fällt das Ganze mit einer Halle. Und ist ganz lustig, ich kenne selbst aus Köln 3 oder 4 Leute, die auch nach einer Halle suchen für ein potenzielles Fitnessstudio, in dem gleichen Gebiet. Also ich habe da auch gut Konkurrenz, sag ich mal. Und die suchen aber auch schon lange. Also die suchen seit über einem Jahr. Ich suche nicht ganz so lange. Aber ja, kann sein, dass das in den nächsten Wochen direkt sich ergibt. Ja, braucht nur eine Halle reinkommen, wo der Typ sagt, Fitnessstudio habe ich nichts gegen. Und dann bin ich drin. Ne? Das ist das Ding. Also es kann jetzt wirklich in den nächsten Tagen schnell gehen. Es kann aber sich jetzt auch noch 1-2 Jahre ziehen. Also ich kann da keine Aussage treffen, weil es halt nicht in meiner Hand liegt. Ne? Man kann sich das nicht so leicht vorstellen wie ein Hauskauf oder so. Es geht deutlich einfacher, würde ich mal behaupten. Aber ja, wenn keiner die Halle für ein Fitnessstudio zur Verfügung stellen möchte, dann wird es schwer.
Ja, auf jeden Fall. Und da will man natürlich auch keine Kompromisse machen. Ne? Ich glaube, so ein eigenes Gym, das ist ja so ein Life-Goal von jedem Lifter, glaube ich. Und da will man auch wirklich dann ja so wirklich das Beste vom Besten rausholen und sich da natürlich dann auch wirklich die Träume verwirklichen, die man da vor Augen hat. Ne?
Absolut. Und ich meine, wenn ich schon versuche, das Gym so gut wie möglich zu gestalten, dann ja, darf natürlich die Lage nicht bescheuert sein. Ne? Ja, also ich versuche wirklich ein Gym zu bauen, was für Kraftsportler, für Bodybuilder eine 10 von 10 ist, straight. Mhm. Und wenn das Gym jetzt keine Parkplätze hätte oder nicht erreichbar, gut, also da brauche ich kein Gym bauen. So. Also,
auf jeden Fall. Nee, sehr cool. Und wie läuft die aktuelle Improvement Season? Also hast du das Training ja eben schon angesprochen, ne? So die war du aktuell ziemlich gut kontrollieren kannst. Und was hast du vielleicht jetzt auch im Vergleich zu vorherigen Aufbauphasen anders gemacht? Also du bist ja jetzt extrem fortgeschritten und ja, die Fortschritte, die du machen kannst, sind jetzt bei deinem Trainingsstand wirklich relativ marginal. Also du wirst dich jetzt nicht mehr komplett verändern. Wie gehst du jetzt vor, um wirklich noch so, ja, die kleinen Erfolge zu machen und dann letztendlich bei den Profis auch besser abschneiden zu können?
Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, war ich früher eher mehr Richtung Kraftsport, Powerlifting, natürlich immer in Anführungszeichen. Also ich war jetzt nie jemand, der jetzt 3-Rep-Maxes gemacht hat oder so oder, keine Ahnung, ausgemaxt hat, sondern ich habe immer natürlich mit einem starken Bodybuilding-Fokus trainiert, aber jetzt ist es wirklich nur noch Bodybuilding-Fokus geworden, gefühlt. Ich habe früher zum Beispiel sehr viel normal gebeugt, jetzt beuge ich aktuell gar nicht mehr.
Okay.
Also ich beuge halt Safety Bar und das ist für mich deutlich angenehmer, sage ich mal, aus diversen Gründen. Und habe jetzt auch wieder die Beinpresse drin, also dass ich so ein bisschen, ja, mehr Richtung Bodybuilding gehe, auch im Training vom Stil her, weil es einfach teilweise von der Erschöpfung sinnvoller ist. Also wenn man jetzt ja davon redet, wie viel Erschöpfung eine Übung erzeugt und wie viel Reiz, dann sind meistens halt Grundübungen vielleicht nicht immer die beste Wahl. Mhm. Und ja, da bin ich auf jeden Fall Team Bro, ja, mhm. Brower geworden, sag ich mal. Ich bin noch nicht ganz Team Bro, aber es ist definitiv etwas spezifischer geworden. Obwohl es schon früher eigentlich sehr spezifisch war, aber jetzt ist wirklich viel spezifischer, kann ich gar nicht trainieren. Ne? Mhm. Zum einen und zum anderen, ich habe die Volumina teilweise recht weit hochgeschraubt. Zum einen, weil ich jetzt meiner Meinung nach eben die besseren Übungen mache. Zum mhm. anderen, oder für mich besseren, besser gesagt. Und zum anderen, weil ich stärker priorisiere. Das heißt, eventuell bekommt der Oberschenkelmuskel bei mir nicht so stark, nicht so viel ab. Aber grundsätzlich ist mir das egal, weil der Oberschenkelmuskel ist bei mir on point. Also da müsste ich jetzt keine größeren Verbesserungen machen. Wenn er jetzt so bleibt, wie er ist, dann passt das meistens für mich, denke ich mal, also gegen die meisten Gegner. Und das Dritte ist, ich benutze jetzt zum Beispiel bei den ganzen Rückenübungen Zughilfen. Habe ich früher auch nicht so in dem Ausmaß gemacht. Und ich hatte früher eigentlich immer Probleme mit dem Unterarm oder mit den Unterarmen bei sehr hohen Volumina. Und das habe ich jetzt eben mit Zughilfen ziemlich gut in den Griff bekommen. Also als Richtwert mache ich jetzt schon ungefähr, würde ich sagen, ja, so 25-30% mehr Arbeitssätze pro Woche dank Zughilfen. Das okay. war bei mir natürlich auch vielleicht ein spezifisches Problem. Andere Leute werden dieses Problem vielleicht nicht haben. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass meine Volumentoleranz in den Unterarmen deutlich unter dem meines Rückens ist. Das kann natürlich auch mhm. sein. Das ist auch genetisch vorgegeben. Wenn du zum Beispiel sehr lange Arme hast, ja, dann wird natürlich der Weg verlängert, aber nicht unbedingt ja, die Last auf den Unterarmen. Ne? Kürzere Arme bedeuten vielleicht weniger Stimulus pro Arbeitswiederholung, aber nicht unbedingt für den Unterarm. Und dann brauchst du natürlich sehr viele Sätze für den Rücken bei einem Unterarm, der vielleicht gar nicht so viel mehr Volumen verträgt grundsätzlich mhm. oder einer Sehne oder was auch immer. Und ich bin ein bisschen analytischer geworden und versuche jetzt wirklich, jeden Muskel auch lokal und separat an seine Grenzen zu bringen. Und das war früher vielleicht auch nicht so krass durchgedacht und analytisch. Also ich bin wirklich, dass ich nach jedem Mikrozyklus ganz genau weiß, wie viel Volumen jeder Muskel abbekommen sollte oder ob ich im nächsten Mikrozyklus das erhöhen sollte. Und das war früher etwas statischer, muss ich sagen.
Mhm. Ja, hey, sehr, sehr cool. Danke für die ausführliche Beschreibung. Und das finde ich einen ziemlich interessanten Punkt, dass du jetzt einfach versuchst, den Muskel lokal mehr zu ermüden und ja, vielleicht nicht mehr so stark dein Gesamtsystem und dass du auch dahingehend vielleicht so ein bisschen die Übungsauswahl geändert hast. Da haben wir nämlich auch eine Frage vom Philipp, der hat mehrere Fragen gestellt. Eine Frage war da zum Beispiel, was sind deine aktuellen rationalen bezüglich Quad-Übungen, denn du switcht ja ganz gerne jetzt zwischen Kniebeugen, Safety Bars, je nachdem auch Belt Squats und Beinpresse. Hat es jetzt eben leicht schon angesprochen, was wären da jetzt nochmal, sag ich mal, die Hauptgründe, weshalb du jetzt vielleicht da auch Übungen wie Belt Squats oder Beinpresse wählst, die dann vielleicht auch ein bisschen System oder weniger das Gesamtsystem belasten?
Ja, also ich finde generell Bodybuilding super, super interessant, weil du immer im Nachhinein erst sagen kannst, ob eine gewisse Übung oder ein gewisser Volumenansatz sinnvoll war. Und bei fortgeschrittenen Athleten kannst du es auch nicht mehr an der Kraft festmachen, weil du kannst stärker werden, es muss aber nicht sein, dass du Muskeln aufgebaut hast. Es kann sogar sein, dass du gewisse Muskeln aufgebaut hast, aber gewisse andere Muskeln abgebaut hast. Das kann auch sehr gut sein, ne? Angenommen, ich würde jetzt sagen, okay, Belt-Squat hat die niedrigste Fatigue pro Arbeitssatz, also die niedrigste Erschöpfung pro Arbeitssatz. Kann ich mir wirklich sicher sein, dass mein Adduktor genauso viel abbekommt wie bei einem normalen Squat? Kann ich nicht. Ich kann es unmöglich. Ich kann da keine EMG-Messungen nehmen, weil es die zu Belt-Squats, glaube ich, nicht so wirklich gibt. Aber selbst wenn, ist natürlich eine gewisse Spitzenspannung nicht entscheidend für Muskelwachstum. Dementsprechend wäre es jetzt ein Risiko zu sagen, ich squatte jetzt gar nicht mehr und ich mache nur noch Beinpresse und nur noch die Belt-Squat, weil ich ja weiß, dass mein Ansatz, den ich vorher gefahren habe, zu einem sehr guten Adduktor geführt hat. Ändere ich jetzt sehr viele Variablen, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, dass der Adduktor auch genauso gut ist in der nächsten Saison wie jetzt. Ich kann natürlich jetzt hingehen und sagen, okay, dann mache ich Adduktor-Isolationsübungen, aber dann kommst du irgendwann in das Problem. Oder das Problem wird erzeugt, dass du halt ungefähr 4 Jahre fürs Training brauchst und auch ein Satz Kniebeuge mit einem Satz Adduktorenmaschine, das lässt sich natürlich auch schwer nur vergleichen. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall ein Squat-Pattern drin haben, wo ich auch axial belastet werde. Ja? Ob das jetzt mit dem Belt-Squat genauso gut funktioniert, das kann keiner sagen. Ich gehe aber das Risiko nicht ein. So. Ne, weil ich mit den Beinen zufrieden bin und deswegen ist die Rationale zum Beispiel, dass ich auf jeden Fall eine Squat-Variante vielleicht nur einmal die Woche, vielleicht meinetwegen auch alle 2 Wochen einmal mit drin lasse, damit halt das, was ich bis jetzt habe, auf jeden Fall gewährleistet wird, dass es noch irgendwie bleibt, wenn du verstehst, was ich meine.
Auf jeden Fall. Ja.
Safety Bar, soll ich darauf kurz eingehen, warum nicht normale Kniebeuge?
Ja, sehr gerne.
Okay, ganz einfach, Squat-dominanter. Wenn du die Handle auch noch nach oben schiebst, ne, also praktisch so einen halben Front-Squat-Griff draus machst, dann hast du einen sehr starken Hebel, der dich nach vorne zieht und das ist wiederum sehr quad-belastend. Plus, ja, das Gewicht fühlt sich halt, du hast es auch schon mal, glaube ich, gemacht, das Gewicht fühlt sich überhaupt gar nicht schwer auf dem Rücken an, also überhaupt gar nicht. Das heißt, mental ist diese Übung richtig angenehm eigentlich. Sobald du hochkommen musst, denkst du dir, okay, es ist doch extrem schwer. Aber ich finde so die Erschöpfung pro Arbeitssatz deutlich geringer. Und deswegen, warum nicht? Ich mache sie momentan sogar mit einer Pause unten, um das Gewicht halt nicht zu hoch, ja, ausfallen zu lassen, weil ich habe mal die Safety Bar Squats gehabt und ab 160, 65 Kilo hatte ich, ja, Probleme mit dem Knie, weil du halt extrem stark nach vorne gezogen wirst und dadurch einfach der Winkel, der Kniewinkel sehr, sehr, sehr spitz wird und du sehr aufrecht beugst. Ja, und grundsätzlich ist das der Grund, warum ich die Safety Bars eingebaut habe, sogar mit einer kurzen Pause unten, um eben kein Momentum mitzunehmen, um wirklich nur den Quad zu isolieren. Und das kann man, finde ich, sehr, sehr gut. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass, obwohl ich so wenig Volumen fahre in den Oberschenkeln, die in der nächsten Saison doch noch ein bisschen besser sein werden, alleine aufgrund der Übungsauswahl und des Stils praktisch, weil ich auch noch Beinstrecker mit im Training eingebaut habe, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Und zur Beinpresse hat man hier eben den großen Vorteil, dass man axial nicht belastet wird. Also ich habe den Fokus schon etwas stärker auf rumänisches Kreuzheben. Ich möchte gerne 220 fünfmal ziehen. So, das ist so mein Endgoal für diese Übung. Und auch so ziehen, dass man sie als rumänisches Kreuzheben identifizieren kann und nicht als Rack Dead slash Deadlift, was auch immer, sondern es soll mit einem sehr, sehr guten Hip-Hinge-Mechanismus, sage ich mal, vonstatten gehen. Und das wäre so mein Ziel. Und deswegen habe ich eben Beinpresse auch noch drin, anstatt jetzt nur Safety Bar zu beugen. Und auch hier wieder, ich finde es einfach super angenehm, die Beinpresse zu machen im Vergleich zur Safety Bar. Plus, du hast einfach weniger Muskeln, die stabilisieren. Das heißt, du kannst da den Muskel vielleicht lokal noch mehr an die Grenzen bringen, als bei einem Safety Bar Squat.
Ja, sehr coole Antwort. Und finde ich auch sehr interessant, dass du auch angesprochen hast, ja, vielleicht auch nicht so viele Variablen auf einmal zu ändern, weil man dann, sag ich mal, relativ schwer nachvollziehen kann, ob der Stimulus jetzt zum Beispiel gleich ist. Also wenn jetzt, weiß nicht, dreimal pro Woche Kniebeugen macht, so wie du es vielleicht auch in der Offseason damals 2014, ja. 2016 noch praktiziert hast, ja. würde ich dann vielleicht nicht hingehen und, weiß ich nicht, nur noch dreimal Beinpresse machen, sondern das vielleicht dann auch stückweise einfach abbauen, gucken, wie die Progression ist, wie ihr das Ganze regeneriert und dann weiter anpassen. Ich persönlich komme ja auch bei dir aus dem Coaching und ich weiß auch noch, wir haben damals auch dreimal pro Woche gekniebeugt. Das war ja eine ziemlich harte Zeit für mich, so wenn ich das so sagen kann. Und jetzt mittlerweile habe ich auch ja so ein bisschen die Squat-Frequenz so ein bisschen runtergefahren und beuge jetzt zum Beispiel mit der Langhantel zum Beispiel nur noch einmal die Woche und mache dann zum Beispiel jetzt auch mehr über die Beinpresse. Von daher.
Ja, es ist sehr interessant, allgemein, weil man, das habe ich ja auch schon mal gesagt, weil man nicht unbedingt sagen kann, dass eine Übung per se mehr Erschöpfung pro Reiz hat, weil die Erschöpfung kommt ja nicht von irgendwo. Weißt du, bei einem Kreuzheben könnte man noch argumentieren, okay, man hat halt keine Negative, es ist halt nur konzentrisch und deswegen ist es schon sehr stark fürs Nervensystem belastend, aber gerade eine Kniebeuge belastet vorrangig wirklich nur Muskeln. Und klar wirst du viel Erschöpfung pro Satz haben, aber du hast auch verdammt viel Muskelinvolvierung. Und die Frage ist dann, wenn du jetzt diese ganze Muskelinvolvierung durch Isolationsübungen gleich stark machen würdest, wäre die Systembelastung nicht ungefähr gleich stark. Verstehst du, wie ich das meine? Es ist halt recht schwierig, Aussagen zu treffen diesbezüglich, aber ich würde sagen, bei der normalen Kniebeuge hast du einfach sehr viel Rücken dabei und alles Mögliche. Zum Beispiel bei mir, ich mache einen Push-Pull-Plan, alleine die Hantel nach Bankdrücken und Schrägbankdrücken hinten zu halten, belastet mein Schultergürtel einfach zu stark, meiner Meinung nach. Und da wäre es vielleicht auch sinnvoller, die Safety Bar einzubauen. Ja, aber grundsätzlich finde ich jetzt gegen eine Kniebeuge generell spricht nicht viel, außer wirklich, du hast keinen Erfolg. Also du hast ja eben gesagt, du würdest Variablen nicht auf einmal ändern. Da würde ich dir voll zustimmen. Außer du hast halt wirklich dreimal die Woche gekniebeugt und deine Beine sind kacke. Dann kannst du deinen Ansatz komplett ändern. Aber in meinem Fall war es halt so, dass ich zufrieden war eigentlich mit den Beinen, nur eben nicht zufrieden war mit dem Feeling danach. Ich war halt einfach am Arsch. So. Ja. Und gerade bei einem Push-Pull-Plan, wo man vorher, also ich mache ja harte, ich mache eine harte Priorisierung auf die Brust. Ich mache vorher Bankdrücken und Schrägbankdrücken und Butterfly. Und dann soll ich noch irgendwie 190 Kilo beugen oder so. Normal, es ist alleine mental, das ist schon extrem anstrengend. Ne? Mhm. Und es würde mir auch zu viel Leistung klauen, die Hantel zum Beispiel hinten zu lagern, weil einfach die ganze Stabilisationsmuskulatur, auch der Rücken von der Brücke beim Bankdrücken wird ja auch belastet, ne? Leg Drive, man kann das Ganze natürlich sehr pingelig betrachten, aber ich versuche natürlich alle Variablen zu betrachten. Und im Endeffekt ist es dann wirklich, glaube ich, so sinnvoll, ja, eine Übung zu wählen, die dich vielleicht systematisch weniger belastet, aber hoffentlich den Zielmuskel genauso stark.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, je fortgeschrittener man wird, desto wichtiger ist das auch zu bedenken. Denn ja, als Anfänger ist das Volumen, was du benötigst, um Adaption zu erzielen, wirklich sehr gering. Und da ist es eigentlich schon fast irrelevant, welche Übung du wirklich wählst, da der Stimulus sowieso immer hoch genug sein wird. Aber jetzt zum Beispiel bei den Athleten auf deinem Level werden die ja, Gesamtkapazitäten einfach wirklich sehr begrenzt. Und da muss man dann natürlich auch dann schauen, wo man diese dann rein investiert. In deinem Fall, du willst jetzt natürlich auch Rücken und Brust soweit verbessern, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Voll. Und ja, da müssen dann die Beine zum Beispiel dann auch vielleicht einfach, ja, da muss man da vielleicht auch ein paar Abstriche machen in Sachen Übungsreihenfolge zum Beispiel, dass man dann eine gewisse Übung dann erst nach Bankdrücken oder Rudern oder so weiter macht. Und auf jeden Fall, ja, eine coole Sache. Wie sieht dein Volumen aktuell beim Rücken aus? Also da, ja, wird ja aktuell so viel drüber geredet. Also habe ich jetzt auch schon von vielen Leuten gehört, dass sie ja, da so das Ganze so vielleicht auch so ein bisschen hinterfragen. Fährst du da irgendwie 30 bis 45 Sätze pro Woche für den Rücken alleine?
Es sind eher 30 bis 40. Diese 45 hatte ich mit ungefähr 6 Kilo mehr Körpergewicht und einfach mehr Nahrung. Mhm. Ich merke das sofort. Also ich merke sofort, wenn ich mehr esse, dass ich einfach mehr verkrafte. Aber ich merke auch sofort, wenn ich weniger esse, dass ich weniger verkrafte. Mhm. Diese Leute, die mir immer sagen, Sepp, ich mache jetzt einen Minicut seit 8 Wochen und ich bin nicht schwächer geworden, dann denke ich mir so, wie ist das möglich? Was hast du vorher gemacht? So.
Ja. Ja, das ist schon heftig bei dir. Also da macht wirklich jede Variable extrem viel aus. Also ich denke, dass das viele gar nicht so erleben. Also dass sie dann, sobald sie dann die Kalorien mal ein bisschen reduzieren, dann sofort diese Auswirkungen spüren, weil sie wahrscheinlich einfach noch nicht so am Limit kratzen wie du. Und Ja, ich finde es mega interessant mit dem Volumen und ne, immer wenn mich jemand so gefragt hat, hey, meinst du, das ist wirklich gut, was der Sepp da macht mit dem Rücken und so, dann war ich eigentlich immer so der Auffassung, ja, solange er es regeneriert, macht es auf jeden Fall Sinn. Ne? Also ich denke, ja, solange man einen gewissen Trainingsstimulus regenerieren kann, wird dieser auch ja auf jeden Fall in eine Hypertrophie resultieren.
Absolut, ja, je mehr Volumen, desto mehr Muskelwachstum, solange du davon regenerieren kannst, alles andere genau. Würde ja auch gar nicht evolutionstechnisch Sinn machen. Ja. Also du hast halt einen großen Stress und auf einen großen Stress wird der Körper sich plötzlich jetzt nicht weniger stark anpassen. Das Einzige, was passieren kann, der Anpassungsprozess dauert zu lange und dann wäre es vielleicht sinnvoller, öfter diesen kleineren Stress zu machen. Aber grundsätzlich, je härter der Stress, desto härter die Anpassung. Punkt. Also das, wenn du einen Satz machst und keinen großen Stress eben praktisch produzierst lokal, dann wird die Anpassung auch vielleicht gar nicht vorhanden sein. Im Gegenteil, vielleicht wirst du sogar noch schwächer oder baust Muskeln ab, weil du zu viele Ressourcen hast für das Training, was du gerade absolvierst. Und Ressourcen sind immer wertvoll, waren immer wertvoll, außer in der heutigen Zeit, wo wir eben den Luxus haben, jederzeit essen zu dürfen. Ne? Also das gab es ja, selbst mal vor 200 Jahren gab es das nicht mal. Ne? Also in der Neuzeit haben wir jetzt Kühlschränke und McDonald's oder was auch immer, Subway, keine Werbung, Burger King, KFC, jetzt alle Namen genannt, damit du nicht abgemahnt wirst hier. Und dementsprechend würde ich ganz klar sagen, es kommt drauf an, vor allem, was du lokal spürst. Wenn jetzt jemand 40 Sätze Rücken macht mit einer geilen Technik und keinen Muskelkater hat, überhaupt keinen in der Intro-Week, dann ist es zu wenig. Es gibt da keinen Wert, der absolut ist. Wird es auch nicht geben. Weil jeder Mensch ist erstmal von der Faserausrichtung, von der Faserverteilung, von der Anatomie komplett unterschiedlich. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein Anfänger 40 Sätze braucht. Ja? Es ist generell unwahrscheinlich, dass jemand auf der Welt 40 Sätze braucht. Aber es gibt auf jeden Fall einen, der 40 Sätze braucht, wenn es jemanden gibt, der 30 Sätze braucht. Einfach nur Glockenkurve angucken. Du wirst immer Outlier haben. Und wenn du jetzt zum Beispiel als Zuhörer 25 Sätze für deinen Rücken brauchst, dann sind 35 jetzt nicht exorbitant viel. Immer noch absolut in der Norm, sag ich mal.
Ja. Ja, gibt ja ganz coole Untersuchungen von Schönfeld zum Beispiel. Und da ist ja, sag ich mal, so rausgekommen, so für die meisten Leute so 10 bis 20 Sätze. Aber man muss sich auch mal vor Augen halten, dass ja die Probanden in den Studien jetzt keine Profisportler sind in den meisten Fällen. Also viele Studien werden einfach mit Leuten gemacht, die halt jetzt noch natürlich nicht so ein Level haben wie du jetzt zum Beispiel. Und dementsprechend gilt es da, wie gesagt, immer so, die eigenen Regenerationskapazitäten zu betrachten, denn die geben euch letztendlich vor, wie viel Volumen ihr verkraften könnt.
Deswegen ist es auch recht irrelevant, wie viel ich mache, komplett. Ja, also man muss halt lokal jeden Muskel evaluieren und schauen, ob da eben mehr geht oder auch nicht. Und sich an Richtwerte zu orientieren, ist schön als Startwert, aber mehr auch nicht.
Yep. Sehr cool. Cool, dann würde ich sagen, beantworten wir noch eine Frage vom Philipp. Er hat gefragt, eure Meinung zu dynamischem versus eher statischem Volumen während des Zyklus. Genau, da müssten wir vielleicht erstmal so die Terminologie ein bisschen beschreiben. Dynamisches, statisches Volumen. Also ich glaube, Volumen über den Zyklus ist eigentlich nie statisch. Also finde ich, ist dieser Begriff nicht ganz so gut gewählt. Ich glaube, die Frage zielt eher darauf ab, sollte man eine Satzprogression oder Intensitätsprogression über den Zyklus fahren? Und ja, Sepp, was sagst du dazu?
Ich würde sagen, ich würde mir erst darüber Gedanken machen, ob du dies oder jenes machen solltest, wenn du erstmal genug Daten hast und den Zyklus eigentlich aufgeschrieben hast. Was meine ich damit? Also grundsätzlich, wenn du jetzt aus dem Deload kommst, wirst du ja nicht so viel Volumen benötigen wie nach 16 Wochen Training, ja? Mhm. Oder nicht so viel Intensität benötigen. In meinem Fall zum Beispiel, mir reichen 2 Sätze rumänisches Kreuzheben und 5 Sätze Beinbeuge aus und auch mit echt wenig Load, ne? Um nach dem Deload einen leichten Muskelkater zu erzeugen. So, wenn ich jetzt schwerer trainieren würde, würde ich noch einen härteren Muskelkater bekommen, genauso wenn ich jetzt mit mehr Volumen trainieren würde. Option A, ich würde jetzt nur das Gewicht erhöhen. Am Ende von meinen 4 Wochen, 5 Wochen, 20 Wochen, je nachdem wie dein Zyklus geht, hätte ich dann vielleicht 200 Kilo für 2 Sätze und 3 Sätze Muskelversagen, Beinbeuger. Ich würde davon keinen Muskelkater bekommen. Das heißt, für mich persönlich als Individuum muss ich beides machen. Denn wenn ich das Gewicht steigere, reicht es nicht aus, um am Ende von meinem Zyklus noch genug Stimulus zu gewährleisten. Wenn ich jetzt nur das Volumen erhöhe, kann es sein, dass ich einfach in Volumina komme oder mit Reps in Reserve arbeite, die gar keinen Sinn mehr machen. Also da würde ich auch vielleicht gar keinen Muskelkater mehr bekommen. Ich denke mal, wenn du genug Sätze machst, bekommst du immer einen Muskelkater, aber die Frage ist, ob das eher von der Dehnung kommt, die du dann halt, der du ausgesetzt bist. Also wenn du einen Spagat machst, bekommst du auch einen Muskelkater. Das ist kein Indikator, dass der Muskel wächst. Und dementsprechend würde ich sagen, dass es in meinem Fall und bei den meisten Leuten eigentlich Sinn macht, beides zu machen. Ja. Denn wenn du jetzt mit dem gleichen Volumen, wenn ich mit dem gleichen Volumen starten würde, selbst bei sehr wenig Intensität, ja, wie am Ende des Zyklus, würde ich sterben. Also ich habe mal ausprobiert, 6, 7, funktioniert nicht. Mehr als 5 harte Sätze, also hart meine ich RER 6 oder so, ne? Also wirklich noch 6 Reps in Reserve beim Heben und vielleicht 3 Reps in Reserve beim Beinbeugen, verkrafte ich in der ersten Woche einfach nicht. Obwohl ich im Deload immer noch mit 140 Kilo RDLs mache, immer noch meine 2, 3 Sätze Beinbeuger mache, vielleicht nicht RER 3, sondern RER, I don't know, maybe, keine Ahnung, 6 oder was. Ja, und dementsprechend hat sich die Frage dann für mich auch eigentlich erübrigt in der im Beuger. Kann gut sein, dass die Wade anders ist bei dir. Ne? Kann sein, dass der Bizeps anders ist. Kann sein, dass du sagst, okay, eigentlich muss ich das Volumen gar nicht erhöhen, um halt immer so eine leichte Erschöpfung lokal im Muskel zu spüren. Vielleicht sagst du, beim Bizeps reicht es, wenn ich nur näher ans Muskelversagen gehe. Und im Laufe des Zyklus habe ich eigentlich nach jeder Einheit immer das gleiche Feeling. Aber wenn du am Anfang zum Beispiel ein gutes Feeling hast nach dem Training, einen guten Pump bekommst, vielleicht so einen leichten Muskelkater und am Ende nicht mehr, ja gut, dann musst du irgendwas verändern. Und dann kannst du es mal probieren, es recht einfach zu halten und nur über die Intensität zu kommen. Sei es, dass du mehr Gewicht benutzt oder näher zum Muskelversagen gehst. Oder indem du einfach mal einen Satz mehr machst. Und irgendwie musst du ja von dem anfänglichen Volumen zum Endvolumen kommen. Und dann kannst du das Ganze auch nochmal für die Mikrozyklen dazwischen natürlich ganz akkurat bestimmen. So, glaube ich, haben wir die Antwort ziemlich gut beschrieben, denke ich mal.
Auf jeden Fall, sehr, sehr coole Antwort. Und ich denke, dass es einfach nur entscheidend ist, dass ja, der durchschnittliche Stimulus im Laufe des Zyklus ansteigt, da ihr da ihr euch auch dementsprechend immer so ein bisschen anpasst und das Volumen, was ihr benötigt, um bestmögliche Erfolge macht, auch ja tendenziell leicht über den Mesozyklus ansteigt, dementsprechend vermutlich gar nicht so entscheidend, ob ihr jetzt Satzprogression oder Intensitätsprogression fahrt. Wie gesagt, also ich persönlich verwende auch eine Kombination aus beidem. Also ich starte mit einer gewissen Anzahl von Reps in Reserve zu Beginn des Zyklus, reduziere diese dann im Laufe der Wochen und erhöhe auch leicht ja die Sätze im Laufe des Mesos.
Voll. Und ich würde dir noch einen Tipp geben, dass also nicht an Luis, sondern an den Zuschauer oder Zuhörer, dass er das wirklich nicht schematisch für jeden Muskel macht, sondern einfach jeden Muskel evaluiert. Ich mache es bei den Armen nicht so stark. Also ich muss bei den Armen nicht am Ende, wenn ich mit 5 Sätzen starte, muss ich nicht bei 8 landen. Ja? Aber wenn ich mit 5 Sätzen Beinburger starte, lande ich am Ende bei 8 beim Beinburger. Weil er sich anscheinend, warum auch immer, fragt mich nicht warum, das weiß niemand, das wird wahrscheinlich auch in den nächsten 20 Jahren niemand wissen, verhält es sich einfach anders bei mir. Ja, beim Quad auch. Mein Quad scheint einfach sich stärker anzupassen und sich stärker wieder nicht anzupassen, wenn es mal ins Deload geht. Und ich deloade echt nicht so leicht. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel die Kniebeuge nehme, habe ich früher, keine Ahnung, den Arbeitssatz am Ende mit 180 abgeschlossen und habe dann mit 140 gedeloadet. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gar nicht ins Training gehe und ich habe das 3-mal die Woche gemacht. Ne? Und trotzdem habe ich halt gemerkt, dass einfach so diese Elastizität bei gewissen Muskeln, viel und wenig Volumen zu verkraften, bei mir unterschiedlich ist. Also wie gesagt, manche Muskeln mehr, manche Muskeln weniger. Bei der Brust ist es auch nicht so heftig wie beim Rücken bei mir. Beim Rücken gibt es einfach größere Unterschiede zwischen Anfang und Ende und bei der Brust ist es eher ein bisschen enger.
Auf jeden Fall.
Aber auf dieses Wissen kommst du natürlich nur, wenn du jeden Muskel separat evaluierst und das ist super wichtig.
Genau, wollte ich gerade sagen, das ist extrem wichtig und wir haben auch ein paar Fragen bezüglich Trainingssplits bekommen. Also da haben die Leute dann ihren Trainingssplit vorgestellt und gefragt, ob das soweit passt. Und ich denke, da hat deine Antwort gerade schon ja einfach eine gute Auskunft gegeben, denn ich finde es generell wichtig, ja, jeden Muskel, sag ich mal, isoliert zu betrachten und dementsprechend vielleicht auch nicht einfach an starren Trainingsbits unbedingt festzuhalten, sondern einfach zu gucken, was benötigt der Muskel an Stimulus, wie regeneriert er, wie oft die Woche kannst du ihn trainieren, welche Muskeln willst du priorisieren und dementsprechend dann deine Trainingsaufteilung über die Woche dann aufstellst und dich jetzt nicht irgendwie an festen, vorgefertigten Plänen wie Push-Pull, Oberkörper, Unterkörper festhalten muss. Ich denke, das funktioniert extrem gut für viele Leute, aber wenn du wirklich dein Training optimieren willst, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da jeden Muskel einzeln zu betrachten und die Bedürfnisse des Muskels die Planung des Trainings dann mit einzubeziehen.
Voll. So grobe Splits sind immer gut, um eine grobe Struktur zu haben. Und im Endeffekt, wenn du wirklich jetzt einen Push-Pull oder Oberkörper-Unterkörper 2,5 Mal die Woche machst, dann musst du auch nicht mehr dir großartig Gedanken machen über Muskelfrequenzen oder so. Dann guckst du einfach nur, dass das Volumen stimmt und dann passt es eigentlich in 99% der Fälle. Aber angenommen seitliche Schulter, bei einem Push-Pull- oder Oberkörper-Unterkörper-Plan kann auch immer trainiert werden. Ne, wenn du sagst zum Beispiel, ich benötige aber 30 Sätze seitliche Schulter, dann könntest du natürlich hingehen und 3x10 Sätze machen, aber du könntest auch vielleicht mal versuchen, 6x5 Sätze zu machen. Geht auch zum Beispiel. Vielleicht ist dann die Qualität der Arbeit höher oder dir macht es mehr Spaß. Das wäre auch ein Argument, warum man das machen sollte. Also man sollte nicht dogmatisch sein, man sollte nicht sagen, boah, jetzt ist der Oberkörper dran und ich darf jetzt nicht meinen Trizeps trainieren, auf keinen Fall. Solange es der Muskel lokal verträgt, passt es. Und dann wären wir auch eigentlich schon bei dem GK Everyday. Ist ja auch nichts anderes. Mhm. Wenn du einen Ganzkörper jeden Tag machst, hast du auch vielleicht nicht immer alle Übungen drin. Und selbst wenn, dann hast du vielleicht ganz niedrige Volumina oder ganz leichte Einheiten. Ja? Und die meisten Leute, die sich ein bisschen mit der Materie beschäftigen, ja, die würden sagen, Ganzkörper jeden Tag ist absolut möglich, musst nur Volumen und Frequenz anpassen. Aber für die meisten ist die Vorstellung, an einem Push-Pull-Plan ja immer die seitliche zu trainieren oder besser gesagt bei einem Oberkörper-Unterkörper-Tag immer die seitliche zu trainieren, einfach so mind-blowing, weil das geht dann plötzlich nicht mehr. Ja, so, genau. Du hast doch vorher gesagt, GK jeden Tag ist möglich, solange du Frequenz und Volumen anpasst ja, und Intensität. Also ist natürlich auch bei einem OKUK-Split jeder Muskel möglich, den du halt priorisieren willst, den du jeden Tag trainierst. Du musst es halt nur anpassen.
Auf jeden Fall.
Und benötigen.
Ja, ja, ich persönlich habe jetzt mit mir und Klienten auch so ein paar Umstellungen gemacht, vor allen Dingen bei Delts und Bizeps, Trizeps auch, sodass wir diese deutlich öfter trainieren und zum Beispiel auch an Unterkörpertagen. Und ja, meine Klienten waren auch erstmal so, was soll das? Aber im Endeffekt haben das alle extrem gut verkraftet und es resultiert auch auf jeden Fall in mehr Hypertrophie für die Arme. Wie gesagt, ne, vor allem diese kleinen Muskeln, denke ich, profitieren extrem davon, einfach häufiger trainiert zu werden, da sie ja extrem viel Volumen regenerieren können und ja, dementsprechend macht es einfach Sinn, vielleicht auch am Unterkörpertag am Ende noch ein paar Curls mit reinzuschieben. Ich persönlich feiere es auch mega.
Voll, vor allem dann, wenn du sowieso nicht viel Rückenvolumen schiebst. Also wenn du so ein Dude bist, der 30 Sätze braucht, der 30 Rückensätze braucht, dem würde ich das vielleicht nicht empfehlen. Aber dann wären wir wieder bei dem Punkt, wenn du es halt verkraftest, dann hast du es ja vorher evaluiert und dann passt es ja auch schon wieder. Also ich zum Beispiel kann für mich sagen, bei mir wird es auf keinen Fall funktionieren. Also ich habe Muskel, also ich nach 4-5 Sätzen Bizeps brauche ich auf jeden Fall 48 Stunden. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch mehr meinem Rückentraining zu verdanken, weil der Rücken halt so extrem viel Volumen benötigt. Mhm.
Ja. Ja, ein Glück, dass Bizeps bei dir auch keine Schwachstelle ist.
Zum Glück, ja.
Jo, ansonsten haben wir noch eine Frage vom Mike. Mike schreibt, hey Luis und Sepp, erstmal feiere ich euren Content extrem. Ja, vielen Dank. Er hat mehrere Fragen und hat sogar 3 Fragen gestellt. Ich pick mir jetzt mal die 2. raus. Wie geht ihr vor, um das Startvolumen bei neuen Klienten herauszufinden?
Ist im Prinzip recht einfach. Du kannst dich wirklich so an diese Schönfeld-Empfehlungen von 10 bis 20 Sätzen orientieren. Dann fragst du natürlich vorher, Dude, was hast du gemacht? Hast du vorher Erfolge gehabt? Oder was lief so bei wie vielen Sätzen? Und wenn er dir sagt, ich habe 20 Sätze gemacht und ich habe die geilsten Gains gemacht ever, dann kriegt er erstmal 20. Dann wird halt probiert, so was passiert, wenn er 22 bekommt, ja, hat er dann schneller Overreaching-Symptome oder was auch immer. Und ansonsten, wenn du jetzt einen kompletten Anfänger hast, dann würde ich ihn ungefähr roundabout 10, 12, 13, 14 Sätze starten lassen pro Woche, wenn er jeden Muskel 2-mal trainieren kann. Das sollte passen. ja, auch wenn vielleicht einige am Anfang noch weniger Volumen, sag ich mal, mit noch weniger Volumen zurechtkommen würden, ich denke, damit wird keiner überfordert sein. Gerade Anfänger kriegen ja meistens auch nicht die Muskelaktivierung hin, die man so möchte. Und dementsprechend, ich denke mir, alles über 10 und alles unter 20 ist auf jeden Fall ein guter Startwert. Und es muss gar nicht genau sein. Ja? Nach einer Woche kannst du ganz genau abwägen, ob du jetzt vielleicht die nächste erste Woche leichter starten solltest. Kannst ganz genau fragen, so wie war der Pump, wie war der Muskelkater. Wenn der Dude dir sagt, der hatte 3 Tage Muskelkater, dann war es vielleicht ein bisschen zu viel. Und ja, wie gesagt, selbst wenn du ihm jetzt 30 Sätze geben würdest, angenommen, du würdest ihm 30 Sätze geben, ja, schlechter Startwert. Eine gute Anpassung würde ja schon reichen, um dann wieder auf 15 zu kommen, weil er wird dir sagen, ich hatte 2 Wochen Muskelkater. Mhm. Und dann sagst du, okay, dann mach lieber die Hälfte. So, bei 2 Wochen Muskelkater ist ein bisschen übertrieben. Und dann wärst du schon bei einem Wert, der recht gut ist. Ich sag immer wieder, das habe ich auch in all meinen Büchern eigentlich geschrieben, dass der Evaluationsprozess, ja, dass der eigentlich 4 Milliarden Mal stärker, besser, was auch immer ist, als ein guter Startwert. Ja. Weil du kannst den besten Startwert nehmen, wenn du eine schlechte Anpassung machst, ist der Müll, nichts wert. Aber du kannst den schlechtesten Startwert nehmen, sagen wir mal 100 Sätze, nach 3 guten Anpassungen bist du da, wo du bist, wenn du es überlebt hast. Also 100 ist echt schlecht, aber ich denke mal, du wirst nicht sterben und dann solltest du nach einer Anpassung schon bei 30 sein und bei der nächsten schon bei 15. Und das heißt, diese Anpassung, der Anpassungsprozess ist viel, viel, viel entscheidender.
Sehe ich genauso, auf jeden Fall. Ne, der erste Mesozyklus, da muss man immer erstmal so ein bisschen schauen, ne, wo der Klient aktuell so steht, wie er das Volumen regeneriert, wie die Progression ist. Und im zweiten Mesozyklus kann man dann schon viel genauere Vorgaben machen, das Training besser anpassen. Und ich würde dann am Anfang, ne, wie du schon gesagt hast, einfach gucken, was hat der Klient vorher gemacht, wie war die Progression und was für einen zeitlichen Rahmen bringt der Klient auch mit. Ne? Also wie viele Verpflichtungen hat er zum Beispiel im Job, im Alltag? Da muss man natürlich drauf schauen.
Besser. Ich bin da immer gnadenlos. Wenn er zu mir kommt, er muss erstmal den Fragebogen des Todes ausfüllen. Yeah. Bist du committed? Und wenn er Nein ankreuzt, dann sage ich, okay, sorry, Bro, bin voll.
Out of here. Nice. Packen wir, denke ich, noch kurz die dritte Frage vom Mike rein. Gute Möglichkeiten, das Posing vernünftig zu lernen. Eventuell E-Book von Sepp dazu. Zwinker-Smiley.
Ja, müsste ich auf jeden Fall, glaube ich, mein Posing noch ein bisschen improven. Wobei, ich weiß ja, wie es aussehen sollte. Ich weiß, wie es perfekt aussehen sollte. Selbst umgesetzt auf der Bühne ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, finde ich persönlich. Aber warum nicht? Ja, ist halt sehr nischig, ne? Ich weiß nicht, ob da genug Leute überhaupt Bock drauf hätten. Aber wenn die Nachfrage besteht, so, dann werde ich was Nettes irgendwann mal zaubern. Vielleicht auch zur nächsten Prep, ne? Wer weiß das schon. Aber am besten ist natürlich immer, dass du einen Typen hast, der da, ne, drüber gucken kann. Man kann natürlich sich selber filmen und das Filmmaterial mit dem Bild dann vergleichen, aber das erfordert dann natürlich schon so ein bisschen mehr Engagement.
Ja, also ich glaube, es gibt ein E-Book von Jeff Alberts von 3DMJ, ein Posing-E-Book. Habe ich persönlich nicht gelesen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ansonsten
bestimmt, würde ich auch sagen. Also Jeff macht ja ein gutes Posing und ich gehe mal davon aus, dass er auch genug Erfahrung hat. Also wird schon gut sein.
Ja, ansonsten, ja, gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dir das irgendwo selber beizubringen, aber das ist ehrlich gesagt sehr, sehr mühsam. Du musst immer die Kamera aufstellen, dann musst du vor der Kamera posen, dann das Ganze evaluieren und es ist wirklich sehr hart. Also ich habe es persönlich selbst probiert und würde es nicht unbedingt weiterempfehlen, da dann vielleicht doch eher zu jemandem gehen, der das Ganze euch beibringen kann. Ich persönlich habe zum Beispiel das Posing-Seminar von André Patrice und Justin Wanning hier in Köln besucht. Das wäre auf jeden Fall was ich dir so ans Herz legen könnte. Also wenn du mal die Möglichkeit hast, nach Köln zu kommen, geh zum André, zum Posing-Seminar. Das ist, glaube ich, einmal im Monat relativ, also wirklich sehr, sehr preiswert. Und da lernst du, die ganzen Bodybuilding-Posen. Und
wenn du starten willst, übertrieben wichtig. Also ich habe jetzt auch bei der Deutschen Meisterschaft so viele wirklich richtig einfache Posing-Fehler gesehen, dass man die Arme zum Beispiel hier bei einer Doppelbizeps hat, ne, viel zu weit unten und nicht ein bisschen weiter oben. Und das erfordert auch nicht viel Koordination, aber beschäftigt euch mit dem Thema, wenn ihr wirklich starten wollt und übt das. Weil, ja, wie gesagt, ne, auf der Bühne ist es wieder was anderes, man ist viel angespannter, man steht aber auch schon teilweise 5 Minuten im Line-Up, bevor man dann eine Pose macht. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Ja. Du stehst da 10 Minuten gefühlt in der Front, relaxed und dann, also Rücken angespannt, und dann musst du eine Doppelbizeps hitten. Also du solltest schon auf jeden Fall sehr gut vorbereitet sein, was das Posing angeht. Und zum Beispiel, man hat es am Flo gesehen, ne, der die Mans Physik gewonnen hat. Der hat einfach auch am besten sich präsentiert, meiner Meinung nach. Und deswegen war das absolut verdient. Also ich habe mir das nochmal angeguckt, so wie er die Hüfte hatte. Für seine Physik hat er perfekt gepostet, also für seine Anatomie und alles. Ne? Die Typen, die links und rechts neben ihm standen, hatten gefühlt 10 Kilo mehr Muskeln. Aber es war einfach von das, was man gesehen hat, ja, war es einfach schlechter. Und deswegen hat er verdient gewonnen, weil er sich am besten präsentiert hat. Vor allem seine Genetik am besten präsentiert hat.
Auf jeden Fall. Posing ganz, ganz wichtig, wenn ihr auf die Bühne gehen wollt. Wäre auch sowas, wo ich noch wirklich dran arbeiten muss, wenn ich das nächste Mal starten will. Da habe ich zum Beispiel beim letzten Mal auch auf jeden Fall ja noch vieles besser machen können. Und ja, wollen wir noch eine Ernährungsfrage
machen? Klar, Luis. Hau alles raus, was du brauchst.
Tobi fragt, in welchen zeitlichen Abständen soll man im Aufbau einen Mini-Cut einlegen?
Ja, nie, oder? Würde ich sagen. Im Idealfall.
Ja, also ich denke schon, dass du irgendwann definitiv von der Diät profitieren könntest. Also Permabulk über mehrere Jahre würde ich dir jetzt nicht empfehlen, da du im Kalorienüberschuss auch immer dir also Fett einlagerst und du dich vermutlich irgendwann nicht mehr ganz so wohl fühlen wirst, die P-Ratio vielleicht nicht mehr so am Start ist, also die Partitioning-Ratio, also wenn du Körpermasse zunimmst, das Verhältnis zwischen Muskulatur und Fett wird vielleicht nicht mehr ganz so ideal sein und ja, ich glaube, jeder braucht vielleicht auch einfach mal so ein bisschen diese Abwechslung. Diäten macht, glaube ich, auch einfach nach einer sehr, sehr langen Zeit im Aufbau vielleicht auch einfach mal Spaß. Hunger und Appetit wird vielleicht irgendwann gar nicht mehr vorhanden sein und da macht es dann vielleicht mal Sinn, mal so ein Minicut oder einfach auch generell eine Diät einzustreuen. Ich denke, Minicuts sind definitiv nicht essentiell. Es ist ein ziemlich neues Konzept, was jetzt in den letzten Jahren ja so gekommen ist und ja, ist halt eigentlich ein ganz cooler Tool, um den Aufbau zu potenzieren, heißt, ja, länger im Aufbau sich befinden zu können. Du verlierst halt in einem relativ kurzen Zeitraum ziemlich schnell an Fett, so dass du danach auch wieder ja, weitermachen kannst. Aber ich, ja, genaue zeitliche Abstände gibt es jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie lange bleibst du im Aufbau, bevor du dann irgendwie eine Diät machst?
Ja, also Zur Frage wollte ich nur sagen, dass deswegen habe ich gefragt, nie, weil es ist immer die Frage, was dein Ziel ist. Wenn dein Ziel maximale Muskulatur ist auf dieser Erde, dann wärst du so fett wie nur möglich, weil dann kannst du maximal Muskeln aufbauen. Deswegen würde ich es auch davon abhängig machen. Sobald du dich nicht mehr wohlfühlst, würde ich halt einen Minicut machen. Und für Wettkampfsportler, ihr wisst sowieso, ihr solltet ein gewisses Gewicht halt nicht überschreiten, weil sonst wird die Prep halt einfach ekelhaft, ne? Und ich würde dann halt immer dann Minicutten, wenn du dich nicht wohlfühlst. Ich würde es nur davon abhängig machen. Weil ich finde, das auch mit der P-Ratio, ja, würde ich jetzt nicht so unbedingt unterschreiben, weil die Studien, die es dazu gibt, die haben dann halt Leute genommen, die schon von Natur aus lean waren. Denen haben sie halt mehr Kalorien gegeben. Und die haben dann, weil sie leaner waren, mehr Muskeln aufgebaut als die Leute, die von Natur aus fetter sind. Ja gut, dann kann es halt sein, dass die von Natur aus fetter sind, einfach schlechtere Gene haben, so weißt du? Who knows, so das weiß man ja nicht. Und es hat ja auch keiner praktisch sich hochgebalgt. Und dann hat man geschaut, okay, was ist, wenn du schon hochgebalgt bist, ob sich dann der Wert total ändert oder so. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja. Und deswegen meiner Meinung nach, sollte man dann einen Minicut einschieben, wenn man sich nicht mehr wohlfühlt oder wenn man halt einen Wettkampf hat in naher Zukunft und man halt einfach nicht zu fett werden sollte. Und meiner Meinung nach sollte man nicht mehr als alle 16 Wochen einen Minicut machen. Ich finde, 16 Wochen ist so das Minimum an Aufbauzeit, die du haben solltest. Und dann hast du dir 4 Wochen Minicut verdient, sag ich mal. Ja. Ne? Oder du könntest aber auch 2 Jahre durchbalken und dann 3 Monate Diät machen. Das ist, denke ich, auch noch okay. Solange du im Körperfettbereich bist, wo du sowieso nicht viel Masse verlierst. Ne? Das ist so mein Take dazu. Und ich persönlich, ich esse halt sehr gerne. Das ist das Problem. Mhm. Deswegen muss ich halt auch öfter einen Minicut machen. Also bei mir ist es, glaube ich, echt alle 20 Wochen circa im Schnitt.
Okay, sehr guter Punkt. Ich persönlich habe erst einen Minicut gemacht und habe eigentlich auch nicht vor, nochmal einen zu machen. einfach, weil ich mich in der Zeit, wo ich Minicutte extrem stark eingeschränkt fühle. Also es ist halt ähnlich wie in der Contest-Prep. Du hast halt wirklich extrem wenig Kalorien und ich wache halt am Morgen auf und weiß schon, okay, heute Abend essen gehen mit der Freundin wird schwer, außer ich beiß den ganzen Tag über Kalorien ein, grillen mit meinen Kollegen, ja, könnte man machen, aber wird halt da muss man halt auch dann wieder genau drauf achten, ne, was man dann auftischt. Und das ist für mich dann einfach, ja, eine starke Einschränkung. Ich diete dann vielleicht lieber mit ein paar Kalorien mehr, also 300, 400 Kalorien dann mehr, anstatt 2200 dann mit 2600 oder so. Und dann fühle ich mich persönlich, bin ich viel, viel entspannter. Dann gehe ich in den Tag so und kann halt ne, in den Tag reinleben, ohne jetzt schon genau im Voraus planen zu müssen, okay, voll, was ja, esse ich ja. jetzt heute. Und das ist einfach relativ relaxed. Hab's, wie gesagt, auch vier Wochen oder drei, vier Wochen gemacht und ja, die Erfolge waren auf jeden Fall da, aber ja, habe ja irgendwie nicht mehr so Bock drauf in Zukunft. Ja,
absolut. Und man muss es auch wieder, wie gesagt, von den ganzen Situationen abhängig machen. Wenn du halt dich echt nicht mehr wohlfühlst und wenig Zeit diäten möchtest, dann bleibt dir halt einfach auch nichts anderes übrig, als einen Minicut zu machen. Wenn du aber sagst, hey, ganz ehrlich, mir macht halt ein bisschen längere Diät, mir machen längere Diätphasen ein bisschen mehr Spaß, glaub nicht, dass das verschwendete Zeit ist. Weil viele sagen ja, wenn ich lange diete, verliere ich ja keine Muskeln. Aber wenn ich hohen Körperfettanteil habe und einen Minicut mache, verliere ich ja auch keine Muskeln. Mhm. Gut, aber du hast ja trotzdem links mehr Regeneration. Also könntest du vielleicht mehr Progress machen, während du diätest, bis dann der Punkt kommt, wo dann kein Progress mehr stattfindet. Also ich finde, das jetzt ist keine verlorene Zeit. Weil du hast auf jeden Fall mehr Regenerationskapazitäten. Wenn du dann mehr trainierst, dann glaube ich nicht, dass das gleich ist. Dass du bei einem Tausender-Defizit keine Muskeln aufbaust und kein Fett verlierst, genauso wie bei einem kleinen Defizit. Ich denke, sogar bei einem kleinen Defizit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein kleiner Muskelaufbau eher vorhanden ist als bei einem Minicut und dann hättest du ja wieder die Zeit gut gemacht, ne?
Meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Und ein Minicut ist auch kein Tool, um wirklich gut in Form zu kommen. Es soll halt, wie gesagt, einfach nur den Aufbau potenzieren, also weiteren Aufbau, sag ich mal, ermöglichen. Und durch eine Diät könnt ihr halt wirklich euren Körperfettanteil wirklich auch langfristig senken. Ne? Also um dann wirklich vielleicht auch dann für die nächsten Monate oder Jahre sogar einfach etwas leaner rumzulaufen und genau.
Das ist ja das Ziel der meisten Leute, muss man auch sagen. Genau. Ne? Also die wenigsten wollen ja wirklich richtig fett werden, nur dann, um auf einem Wettkampf gut auszusehen. Das ist ja wirklich die Ausnahme. Die meisten wollen das Ganze ja lang über gut aussehen. Und dann sollte man schon gucken, dass man nicht zu viele Minicuts benötigt, weil das immer ein Zeichen dafür ist, dass man halt vielleicht ein bisschen zu sehr im Plus war. Und das wiederum sorgt dafür, dass man die meiste Zeit einfach nicht so gut aussieht. Und das ist ja genau darum, trainieren ja die meisten Leute. Die wollen ja die ganze Zeit gut aussehen.
Ja, also ich denke, für ambitionierte Wettkampfdiäten, die wirklich auch einen Wettkampf in nächster Zeit haben, sind Minicuts auf jeden Fall super, um einfach den Aufbau ja, zu maximieren. Aber für die meisten Leute, Hobbysportler, würde ich vielleicht eher ja, zu einem Extended Cut greifen und dann über einen längeren Zeitraum vielleicht etwas langsame Diäten. Das ist auf jeden Fall.
Wenn es dann halt nötig ist, beides. Ne? Man kann natürlich auch so aufbauen, wenn man das halt so akribisch plant oder wenn man so eine gute Intuition hat, dass man so wenig im Plus ist, bräuchte man halt weder das noch das andere. Aber für die meisten macht es doch durchaus Sinn, weil halt einfach der Aufbau irgendwann eskaliert, wenn man jede Woche ein, zwei Mal richtig Sushi All You Can Eat gegessen hat. So, da kommen die Fettgains, so, das kannst du gar nicht vermeiden.
Ja. Wir haben noch eine zweite Frage von Tobi. Er hat geschrieben, du hast in einem Post mal geschrieben, dass im Aufbau 10% Gewichtszunahme des eigenen Körpergewichts pro Monat sinnvoll ist. Tobi, ich glaube, das hat er nicht geschrieben, bitte nimm nicht 10% deines Gewichts pro Monat zu. Ich glaube, das war eher, ja, vielleicht gegen 1%, I don't know. Auf jeden Fall, das muss ein Missverständnis sein. Jetzt zur eigentlichen Frage.
10%. Stell dir mal vor.
Ach du Scheiße,
ne. Das heißt, angenommen, du startest bei 100 Kilo, dann hättest du ja nach einem Jahr auf jeden Fall die 200 safe. Musst du ja.
Ja.
Das ist schon so viel früher, aber mindestens.
Mhm. Na, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, wegen Zinseszins, ne?
Ja, meine ich ja, deswegen.
Ganz stark. Nee, bitte nicht, Tobi. Guck vielleicht eher, dass du da dich ja, im Bereich 1 bis 1,5, 2% vielleicht bewegst. Aber
reichen 1% ist schon gut. Also wenn das alles Muskeln ist, dann Glückwunsch.
Ja, auf jeden Fall. Na, jetzt zur eigentlichen Frage. Gibt es auch einen Richtwert bei einer Diät oder einem Minicut? Also wie sehen da mögliche Verlustraten aus? Was würdest du empfehlen?
Verlustraten fürs Gewicht?
Körpergewicht, genau.
Okay. Nee, ja, Muskelmasse. Das hängt halt, ja, es hängt auch sehr stark davon zusammen, in welcher Situation du dich befindest. Ne? Am Ende einer Contest Prep ist natürlich ein bisschen anders als zum Beispiel am Anfang einer Contest Prep. Sorry, schluckt. Grundsätzlich würde ich es auch gar nicht mal Minicut und Diät unterscheiden. Ich würde es einfach nur davon abhängig machen, also erstmal die Variablen, die du in der Hand hast, ne? Oder die du, ja, sag ich mal, in der Hand hast, also wie schwer bist du? Wie hoch ist dein Körperfettanteil, besser gesagt? Gewicht ist dafür nicht so ein guter Wert, aber wie hoch ist dein Körperfettanteil? Wenn du jetzt zwischen, sag ich mal, oder sagen wir mal, über 15% bist, über 15, 16, 17%, kannst du schon 1% Körpergewicht pro Woche verlieren. Das ist, denke ich mal, absolut okay. Und da würde auch ja ein Minicut ziehen. Ne? Also du bist ja meistens eh ein bisschen schwerer, ein bisschen höher mit dem Körperfettanteil. Deswegen ist 1%, sage ich mal, maximal 1,2% okay noch. Ne? Wenn du jetzt übertrieben übergewichtig bist, 25% Körperfett plus, dann kannst du auch 2% Körpergewicht vielleicht verlieren pro Woche. Das sollte auch noch in Ordnung sein. Aber sobald es halt eben, sobald du ein bisschen leaner wirst, ne, unter 15%, dann würde ich eher schon vielleicht zu 0,8 tendieren. Unter 10 vielleicht noch 0,5, 0,6. Und dann wären wir auch zum Beispiel bei einer Contest Prep, also am Anfang eher vielleicht 1%, am Ende eher vielleicht 0,5%. Und davon würde ich es halt wirklich abhängig machen. Ne? Und ein Minicut wäre dann in unserem Beispiel der Anfang einer Prep, weil die Rahmenbedingungen ja konstant sind. Es macht ja jetzt nicht Sinn, eine Minicut, sag ich mal, mit einem höheren Defizit zu fahren, als eine Contest-Prep oder andersrum, weil du ja sowieso am Anfang keine Zeit verlieren willst, aber maximalen Fettverlust anstrebst. Also haben wir da eigentlich das gleiche Ziel, so bei einem Minicut und bei einer Contest-Prep, am Anfang jedenfalls, und dann ändern sich halt deine Rahmenbedingungen, weil du viel dünner wirst, viel leaner wirst, dein Körperfettanteil runtergeht und dann solltest du langsam vielleicht nur noch 0,5% pro Woche verlieren an Körpergewicht.
Sehr cool. Haben wir noch Zeit für zwei Fragen?
Klar.
Sehr nice. Cool, eine Ernährungsfrage noch von Aaron. Er fragt, Einschränkungen bei If It Fits Your Macros, wo sollte man Macros, worauf sollte man neben Kalorien und Proteinen noch achten?
Ja, genug Ballaststoffe, ne? Ja. Genug Vitamine, Mikronährstoffe, nicht übertreiben mit den Transfetten vielleicht, gutes Protein-Timing, das heißt irgendwie nicht trainieren, 8 Stunden fasten und dann irgendwie deine erste Proteinmahlzeit zu dir führen. Wenn du nicht so viel Eiweiß hast, eventuell darauf achten, dass du gute Quellen hast, also jetzt nicht nur, keine Ahnung, dein ganzes Protein aus Nudeln decken oder so. Ja. Ja, das war es auch eigentlich schon ganz grob, denke ich mal.
Ja, das ist easy, ne?
Und dass du noch beständig sein kannst, das ist ja auch entscheidend, ja.
At T-Wins. Genau, dazu einfach noch den vorherigen Podcast mit Daniel Kubik abchecken. Da haben wir das Ernährungsthema eigentlich ja ziemlich ausgeschlachtet. Also, wenn da noch Fragen zur Ernährung sind, vielleicht einfach da in den Podcast mal reinhören. Da sollten eigentlich sich dann auch alle Fragen erübrigen. Ansonsten haben wir noch ein paar Fragen zum Thema Voids. Bist du ready?
Ich bin ready, aber ich habe leider nicht so ein krasses Know-how, muss ich sagen. Ja. Also wenn da jetzt wirklich tiefe Fragen kommen, muss ich leider ja passen.
Okay. Wir haben nochmal eine Frage von einem Philipp. Die sind echt total in der Überzahl, aber diesmal einen mit Doppel-P. Also
Philipp in, man.
Die Philipps sind echt am Start. Hast du während deiner Karriere schon mal an das Stoffen gedacht? Und was spricht für dich dagegen? Kein Hate, bin Riesenfan, Heiligenschein, Smiley.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich das erste Mal auf die Bühne gegangen bin, habe ich schon mal so gedacht, hey, wie wär's, wenn du, ne, also wie sähst du aus? Mhm. Nachdem ich das erste Mal bei der GNBF gestartet bin, war das Thema eigentlich für mich durch, weil ich einfach so das gesamte Feeling in diesem Natural-Sport, sage ich mal, extrem feiere. Also ich feiere alles davon und vor allem feiere ich wirklich die Community dort. Und vor allem jetzt, wo ich auch ein bisschen mehr Ahnung habe und weiß vielleicht, wie es bei anderen so aussieht, habe ich ehrlich gesagt, also bei anderen Communities, jetzt kein Hate oder so, habe ich ehrlich gesagt keine Lust, das jetzt irgendwie irgendwann mal zu ersetzen, sage ich mal. Und der Hauptgrund, warum ich damals nicht wirklich drüber nachgedacht habe, zu stoffen, also das eine ist ja zu denken, ja, wie sähe ich mal aus, wenn ich stoffen würde, und das andere ist ja, ja, soll ich was nehmen oder soll ich nichts nehmen? Das gab es bei mir nie. Aber das erste gab es, weil ich halt immer dachte, okay, wie würdest du aussehen, wenn du stoffst? Aber der Hauptgrund, warum ich eben nie zu dem Punkt kam, wo ich mir unsicher war, ob ich was nehme oder was nicht, ich würde kein Maß finden. Also Ich will mich halt auch vergleichen mit anderen. Ich will meine Leistung einordnen können. Ich will wissen, ob ich es gut mache oder nicht. Ich will diese Leistung selbst erbracht haben. Und das geht halt mit Roids nicht. War der Dude jetzt besser als ich, weil er mehr gestofft hat? Oder weil er einfach besser trainiert hat? Oder weil er, weiß ich nicht, mehr Know-how hatte? Oder was auch immer. Und das geht halt bei Roids nicht. Und ja, so, wenn man jetzt nicht 17 ist, 18, 19, dann wird auch irgendwann einem bewusst, eventuell, dass das Leben nicht endlich ist und man will natürlich auch gesund sein und gesund bleiben und nicht frühzeitig irgendwie ableben im schlimmsten Fall. Und deswegen, also das sind die zwei größten Gründe. Zum einen die Gesundheit und zum anderen, ja, ich würde da halt wahrscheinlich kein Maß finden. Also ich würde da schon versuchen, auch einer der Besten zu werden. Und das würde halt beinhalten, dass ich halt übertrieben viel stoffen würde. Und das würde dann halt wirklich die Gesundheit extrem schädigen. Nicht nur ein bisschen. Oder ein bisschen war auch vielleicht ein bisschen untertrieben. Aber man kann es halt auch nicht einschätzen. Also es gibt halt auch Bodybuilder, die sterben mit 30. Und darauf habe ich echt keinen Bock.
Nee, absolut nachvollziehbar. Und damit hat sich auch der zweite Teil der Frage von Gianni schon bereits erübrigt. Der hat gefragt, wirst du irgendwann mal zu Whites greifen? Das können wir ja damit jetzt
haben. Ja, ich würde sagen, Stand jetzt nie. Aber ich bin auch, ja, ich sag mal, nicht naiv genug. Also ich bin nicht naiv genug, ja, kann man sagen, ja, nicht naiv genug, um zu wissen, dass meine heutige Einstellung sich in 10 Jahren ändern kann.
Ja.
Aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, no way.
Cool.
Aber ja, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre kann die Welt schon ganz anders aussehen.
Ja, erster Teil der Frage war, was wäre das Ziel nach dem Weltmeistertitel?
Ja, gute Frage, ne? Also sportlich wäre das ja der Olymp sozusagen.
Ja,
ne, mehr also geht nicht. Mehr, also ja, man könnte halt versuchen, weiß ich nicht, den nochmal zu holen dann oder so, zu bestätigen. Ne? Könnte man versuchen. Aber an sich, ich meine, das ist ja das Schöne am Bodybuilding, ne? Ich trainiere seit 13 Jahren und es gibt immer noch so viele Änderungen, die ich jährlich mache. Gefühlt denke ich mir immer so, was hast du die letzten Jahre gemacht? Weil sich halt so vieles verändert und du lernst dich immer mehr kennen und du wirst halt auch immer besser und du findest Sachen heraus, die du vorher nicht herausgefunden hast. Ne? Du versuchst vieles und dabei geht auch viel Zeit flöten. Du weißt ja erst nach 2 Jahren, ob das irgendwie Früchte getragen hat, nachdem du wieder auf der Bühne warst und dann wirklich den dickeren Quad hattest. Ne? Dann weißt du erst, ob dein Spezialisierungszyklus, sag ich mal, so richtig Früchte getragen hat auf einem hohen Niveau. Wenn du natürlich Anfänger bist, dann wirst du auch Progress sehr schnell auch in der Offseason tracken und merken können oder auch als fortgeschritten. Aber wenn du halt sehr weit fortgeschritten bist, vielleicht sogar Profi bist, dann musst du echt sehr, 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 sehr viel Zeit investieren, damit du halt herausfindest, ob das, was du machst, jetzt besser war als das, was du vorher gemacht hast. Und dieser ständige Verbesserungsprozess, ich denke, das ist das Entscheidende. Im Endeffekt, du kannst ja auch der Beste sein, aber einfach nicht gewinnen. Also ich hätte ja auch, ohne jetzt doof klingen zu wollen, ich hätte letztes Jahr das Ding auch gewinnen können. Also wenn ich jetzt ein bisschen Glück hätte und die Juroren meine Physik vielleicht ein bisschen präferiert hätten, wäre ich jetzt schon Weltmeister. So, und ich glaube nicht, dass ich dann weniger hart trainieren würde oder sonstiges, sondern das ist halt eine Passion, die bleibt und ja, besser werden kann man immer. Ne?
Ja.
Das wäre halt das sportliche Ziel. Ich würde vielleicht dann nicht mehr so fixiert drauf sein, von anderen bewertet zu werden. Eventuell wäre mir das dann nicht mehr so wichtig. Kann sein, wenn man einmal praktisch sich selbst bewiesen hat, man ist der Beste oder so, dass man das dann nicht mehr braucht. Aber ich denke mir, das war nie so das Ziel. Ne? Das Ziel war eigentlich immer, die beste Version von mir selbst irgendwie zu kreieren. Und das Ziel ändert sich ja dann ja auch nicht. Ne? Also eigentlich ändert sich gar nichts danach, wenn man mal ehrlich ist, so ein bisschen.
Ja. Stimmt, ja, ich glaube, der Fortschritt im Bodybuilding ist auch wie so eine Funktion, die sich dem Nullpunkt eher immer weiter annähert, aber ihn nie durchbricht. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt heißt. Hast du den Namen vielleicht gerade parat?
Asymptote, oder?
Asymptote, könnte sein, ja, genau. Ja, und ich glaube, so ist es auch, ne? Also finde ich extrem interessant von dir zu hören, dass bei dir nach 13 Jahren Training und bei deinem Trainingsstand immer noch was geht. Und ich glaube, ja, diese ganze Spekulation um das naturale Limit oder was auch immer ist für die meisten so irrelevant. Denn ich glaube, wenn man seine Herangehensweise kontinuierlich verbessert, immer weiter reflektiert, analysiert und anpasst, wird auch immer noch was gehen.
Deswegen. Voll, das hat mich auch überrascht. Ganz ehrlich, wenn du mich 2014 gefragt hättest, Sepp, wie weit bist du von deinem genetischen Limit entfernt, hätte ich gesagt, guck mal, ich trainiere schon seit 6 Jahren, ne, ich bin deutscher Meister geworden, Gesamtsieger, so. so viel mehr wird da nicht gehen. Und wenn ich jetzt 2016 mit 2014 vergleiche, denke ich mir schon, boah, da ging noch viel. 2016 mit 2018 habe ich das Gleiche praktisch nochmal draufpacken können. Und hättest du mich 2016 gefragt, hätte ich dir genau das Gleiche gesagt. Ja, guck mal, ich trainiere jetzt schon seit 9 Jahren oder was. Mein Gott, ich gebe Gas, Mann, ich bin immer am Arsch. Also viel mehr kann ich nicht machen. Und dann war 2018 da und ich sah wieder besser aus. So, wenn du mich jetzt fragst, dann werde ich dir diese Antwort nicht sagen. Weil ich war einmal ein Idiot, zweimal ein Idiot und das dritte Mal bin ich jetzt kein Idiot.
Sehr geil. Und
ich glaube einfach jetzt mittlerweile, dass du so lange besser werden kannst, bis du einfach irgendwann zu alt bist.
Ja.
So, wenn du einfach zu alt bist, dann bist du zu alt, dann geht halt nicht mehr. Aber theoretisch wirklich kannst du unendlich besser werden. Aber dir fehlt halt die Zeit. Du wirst halt leider nicht 4000 Jahre alt. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn Menschen 4000 Jahre alt werden könnten, dann würde auch einer Neddy aussehen wie Phil Heath. Er müsste einfach nur lang genug trainieren. Weißt du, was ich meine?
Ja, wenn Testosteron weiter oben bleibt.
Ja, weil ich denke so, es spricht nichts dagegen, dass der Muskel aufhört zu wachsen. Mhm. Du wirst ja auch immer stärker, du benutzt ja auch immer mehr Muskeln praktisch. Mhm. Ja, und du passt dich einfach nicht mehr so stark an.
Ja.
Aber es geht ja immer noch was. Und es geht immer noch was. Und es geht immer noch was. Du trainierst ja nicht immer gleich hart, sondern du, während du mehr Erschöpfung abkannst, Reiz abkannst, machst du ja auch mehr Reiz. Das heißt, per Definition müsstest du dich immer weiter anpassen. Es gäbe eigentlich so kein Limit, doch irgendwo gäbe es ein Limit wahrscheinlich, weil deine Gelenke und Sehnen vielleicht ein Limit hätten, aber so rein von der Muskulatur, nur rein jetzt von diesem plastischen Material, würde ich jetzt kein gutes Argument finden, warum der jetzt nicht mega groß werden sollte, wenn du genug Zeit hast. Ne? Mhm. Und ich sag mal, um Phil Heath Optik zu haben, Neddy, bräuchtest du schon wahrscheinlich 5000 Jahre oder 6000 Jahre. Ja, aber das soll eigentlich, oder das sollte eigentlich jeden motivieren, Gas zu geben, weil das Limit, das existiert nicht. Es gibt kein Limit. Es gibt nur das Zeitlimit. Und bis man 45 ist, kann man besser werden, denke ich mal.
Ja. Ja, denke, super Lichtblick für alle Zuhörer jetzt. Also von daher geht ins Gym und macht weiter Progress, bis ihr 4000 Jahre alt seid.
Und verlängert euer Leben, Freunde.
Verlängert euer Leben,
weil er macht ihr mehr Gains.
Und dann werdet ihr irgendwann Phil Heath in 7019.
Bis Olympia 7019. Aber genau. Das Ding ist, darfst du ja auch nicht vergessen, bis dahin sind die Typen, die Roids nehmen, ja auch so alt geworden.
Oh, ja.
Dann sieht halt Phil Heath dann ja auch nochmal wieder anders aus.
Ja, aber vorher kommen die Aliens, dann ist vorbei.
Alien Cup.
Die Aliens.
Ja, Mann. Das wird dann unfair, Mann, weil die ja ganz andere Genetik, die haben eine ganz andere Genetik. Vielleicht haben die drei Arme, dann haben die einen Triple-Bizeps, nicht dadurch. Wie willst du, ganz ehrlich, wie willst du mit zwei Bizepsen gegen drei ankommen?
Ja. Overall Mass verlierst du.
Ja, allgemein halt. Ne? Die fehlt halt einfach ein Bizeps.
Ja.
So, wird schwierig.
Cool. Ich glaube, wir können die Folge dann auch hiermit so langsam abschließen. Hey, Sepp, hat mich sehr, sehr gefreut, dass du hier warst. War eine mega geile Episode. Ich denke, die Zuhörer haben wirklich sehr viel mitnehmen können. Danke für deine Zeit.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, jederzeit wieder gerne. Bevor ich es vergesse, du kannst jetzt noch ein Lied auf die Podcast-Playlist packen. Also ich habe so eine Playlist bei Spotify erstellt und da kann jeder Gast ein Lied draufpacken, eins, das ihm im Gym ja richtig pusht, was du gerne hörst bei einem harten Arbeitssatz, Safety Bug Squats zum Beispiel. Was dürfen wir da für dich auf die Playlist draufpacken?
Ein Lied, boah, schwierig, ich bin da immer voll
So, wir sind wieder da. Sepp, dein Akku war leer.
Immer diese MacBooks. Mein Gott. So, aber so geht's auch, oder?
Ja, so geht's. Kein Problem.
Sorry, Mann.
Kein Problem.
Yes, was war die Frage? Musik?
Genau, ein Lied für die Playlist.
Da meine ich, bin ich mal voll schlecht drin, weil ich immer jedes Lied tot höre und dann das gar nicht mehr cool finde.
Ach so.
Du kannst von Drake, das höre ich momentan echt wieder tot, ne? Ist fast schon nicht mehr so cool am Anfang.
Okay.
Behind Bars.
Behind Bars.
Mit Z ist das. Bars.
Und ich haue einen Techno-Banger von Deborah De Luca drauf. 19 Calls heißt der. Geht auch ordentlich steil. Und ja, hey, Sepp, vielen Dank nochmal. Und wenn ihr die Folge gefeiert habt, dann ja, bewertet das Ganze bei iTunes, postet das bei Instagram und ja, gebt dem Ganzen bei YouTube einen Daumen hoch, je nachdem, wo ihr es hört. Und wenn ihr mehr Folgen mit Sepp haben wollt, dann ja, lasst mir das Feedback in irgendeiner Art und Weise zukommen. Dann versuche ich dich hier nochmal auf den Podcast drauf zu zerren. Und ja, hey, vielen Dank nochmal. Wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns. Mach's gut.
Wir hören uns. Bis dann. Ciao.